Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Doris, kennst du den schon? Sagt der Chef zum verspäteten Mitarbeiter. Sie kommen diese Woche schon zum vierten Mal zu spät. Das geht so nicht. Sie können sich bestimmt denken, was das bedeutet. Sagt der Mitarbeiter. Ja, es ist Donnerstag.
Ich bin Doris Briesching, das ist total lustig.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die arbeitsreiche Welt der Serien. Ähnlich schlechte Witze wie der von eben gibt es auch oft von Michael Scott zu hören. Er ist die Hauptfigur, gespielt von Steve Carell, in der Sitcom The Office. Sie wird dieses Jahr 20 Jahre alt und ist absoluter Kult. Es ist aber nicht die einzige Serie, die am Arbeitsplatz spielt.
Warum das so ein beliebter Stoff für Serien ist, wie die unterschiedlichen Arbeitsplätze dargestellt werden und welche Workplace-Stories man sich unbedingt anschauen sollte, klären wir heute mit unserem Gast. Bei uns im Studio sitzt unsere Kollegin aus dem Karriereressort, Annika Dang. Hallo, liebe Annika.
Hallo, Doris. Hallo, Michi.
Hallo. 20 Jahre The Office, unglaublich eigentlich. Für alle, die es trotzdem noch nie gesehen haben, kannst du uns kurz erklären, worum es da geht?
Ja, also The Office ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Workplace-Sitcom, die in einem Büro stattfindet. Das heißt, das ist ein ganz normaler Büroalltag, könnte man meinen, der so ein bisschen satirisch und humoristisch aufgearbeitet wird. Die Serie hat ihren Ursprung in UK. Anfang 2000 wurde da das Original sozusagen aufgenommen. Davon gibt es aber, glaube ich, nur ein oder zwei Staffeln. Mhm. Und danach gab es dann eben ein US-amerikanisches Remake, das aber ziemlich eingeschlagen hat und jetzt eben ein richtiger Serienkult geworden ist.
Was macht denn die Faszination dieser Kultserie aus?
Ich würde sagen, der Arbeitsplatz ist ja ein Ort, an dem die meisten Menschen recht viel Zeit verbringen. Das heißt, man kann sich damit wahrscheinlich einmal identifizieren, dass man sagt, es findet einfach da statt, an einem Ort, den jeder schon mal irgendwie gesehen hat oder gut kennt. Was dann noch mit reinspielt, ist natürlich, dass der Arbeitsplatz ein Ort ist, an dem viele Menschen zusammenkommen, die man sich vielleicht nicht unbedingt ausgesucht hat. Das heißt, der Arbeitsplatz wird so ein bisschen zu einem Mikrokosmos, wo dann verschiedene Diskussionen stattfinden, wo irgendwie auch im Privaten ein bisschen Beziehungen irgendwie aufgebaut werden oder eben auch gesellschaftliche Probleme ein bisschen ablaufen können.
Aber da gibt es ja ganz skurrile Figuren auch. Also das sind vor allem die Personen oder die Figuren. The Office ist eine total bösartige Satire eigentlich auf den Büroalltag. Die Leute dort haben alle spezielle Charaktere. Was gibt es denn über die Charaktere zu sagen?
Ja, also ich glaube, besonders hervorsticht natürlich der Michael Scott, das ist der Chef in der Serie und der sorgt natürlich für ziemlich viel Wirbel. Also er ist eigentlich eine sehr kontroverse Figur, die man irgendwie, zu der man vielleicht so ein bisschen eine Hassliebe aufbaut, würde ich mal sagen, weil er eben dadurch auffällt, dass er eigentlich kein guter Chef ist, obwohl er vielleicht das meint, selber zu sein. Und das ist natürlich ein Konflikt, den vielleicht viele irgendwie nachvollziehen können, dass man sagt, man hat irgendwie eine Führungskraft, mit der man da nicht so gut zurechtkommt oder die da sehr hervorsticht. Aber natürlich auch die anderen Figuren. Also es sind natürlich sehr stereotype Darstellungen irgendwie von verschiedenen so Archetypen, die es vielleicht auch am Arbeitsplatz immer wieder gibt und natürlich eine sehr, sehr überspitzte Darstellung irgendwie von einem sehr, weiß nicht, inkompetenten Chef auch zum Teil, der sich einfach da sehr inszeniert.
Kannst du da irgendein Beispiel oder sowas nennen von, ich weiß nicht, besonders schrägen Erlebnissen von Michael Scott?
Ich habe irgendwie so diese eine Szene im Kopf, wo er einmal die ganze, also ein Teil der Belegschaft zu sich nach Hause einlädt, um da irgendwie seinen Lifestyle zu zeigen. Und da kommen die dann drauf, dass der eigentlich sehr für die Arbeit lebt irgendwie. Also der stellt das ja immer so dar, als hätte er irgendwie vielleicht ein sehr spannendes Privatleben. Da merkt man, sein ganzes Leben dreht sich eigentlich viel um die Arbeit und er möchte denen das ein bisschen zeigen und dann kommen die drauf, der lebt gar nicht so luxuriös, wie man das vielleicht gedacht hätte. Also der verdient in seiner Position gar nicht so viel, wie man jetzt vielleicht erwartet hätte. Er hat kein großes Haus oder halt nichts Besonderes, was er da vorweisen kann. Und das wird dann recht absurd. Ich meine, es sind halt voll oft, spielt ja die Serie mit ein bisschen so peinlichen und unangenehmen Momenten. Also wo man sagt, da kriegt man irgendwie auch manchmal beim Zuschauen ein bisschen ein Unbehagen.
The Office ist ja im Mockumentary-Style gedreht. Also es ist eine fiktive Dokumentarfilmsituation am Arbeitsplatz. Das ist nicht die einzige Serie, die das anwendet. Ist das vielleicht auch ein Grund, was die Faszination ausmacht? Oder warum ist das so beliebt? Und welche andere Serie gibt es da, die da als positive Beispiele dir einfallen?
Ja, also ich würde sagen, der Stil hat sicher sehr viele Serien danach geprägt. Also eben, wie du gesagt hast, dieser Mockumentary-Style, dass man das Gefühl hat, da ist irgendwie ein Kamerateam dabei, das das dokumentiert. Dann wird halt der Zuseher oder die Zuseherin nochmal mehr eingebunden, wenn man das Gefühl hat, jemand spricht zur Kamera und direkt zum Publikum. Und das kann man natürlich, glaube ich, mittlerweile in vielen Serien beobachten. Also das ist sicher ein Kultstatus, der da hervorgerufen wurde. Aktuell schaue ich auch gerade Abbott Elementary. Da wird das eben auch angewandt. Da wird eine Schule in den USA begleitet, beziehungsweise eben das Lehrpersonal und welche Herausforderungen denen da begegnen. Also da wird das auf jeden Fall auch aufgegriffen.
Ich meine, das Styling der Mockumentary oder das Setting der Mockumentary wird ja auch ganz stark bei Reality verwendet, ja? Wo du zuerst mal die Handlung hast und dann hast du immer diese einzelnen Protagonisten, die dir direkt was in die Kamera sagen. Ja? Was glaubst du, was ist das für ein Mittel oder warum wird dieses Mittel so verwendet und wodurch wird da eine Komik erzeugt?
Ja, ich würde sagen, das ist sicher dieses sehr Nahbare, was man dann hat, eben dieses direkt angesprochen sein. Man knüpft ja generell so ein bisschen eine Beziehung zu den Charakteren. Oft laufen die Serien über sehr viele Staffeln. Das heißt, da wird eigentlich eine ziemlich lange Bindung aufgebaut, was ja dafür auch nochmal spricht. Also das sind ja meistens Serien, wo eben eine Persönlichkeitsentwicklung vielleicht viel stattfindet bei den Charakteren. Und eben ja, wie du sagst, es erinnert auch ein bisschen so an Reality, wo dann irgendwie jemand vor der Kamera sitzt und dann vielleicht irgendwie seine Emotionen auch zeigt. Also das gibt es ja auch manchmal. Bei The Office gibt es auch Szenen, wo dann irgendwie eine Auseinandersetzung im Büro ist und dann sieht man danach, wie ein Mitarbeiter vor der Kamera weint, nachdem er irgendwie mit dem Chef gesprochen hat. Und das ist natürlich dann auch nochmal was, wo irgendwie die Emotionen ganz anders transportiert werden.
Ja, und man kann auch, glaube ich, diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild irgendwie gut zeigen. Also eben, man inszeniert sich in die eine Richtung und sieht dann aber in einer anderen Szene, okay, das ist nur Blabla und eigentlich ist der gar nicht so cool, wie er glaubt, sondern einfach nur peinlich.
Ja. Ich glaube auch dieses kommentierende Element, oder dass man dann irgendwie im Nachhinein vielleicht nochmal über eine Situation spricht sozusagen. Also so wird es ja dann dargestellt, wo jemand sagt, was habe ich in der Situation wirklich gedacht, als der Chef mir jetzt das oder das gesagt hat. Das ist dann natürlich auch so ein Element, ja.
Ja, auch im deutschsprachigen Raum gibt es eine Mockumentary am Arbeitsplatz, die das Office als Vorbild hat, das Stromberg, aber auch noch andere Serien, die den Arbeitsplatz zum Thema machen. Lasst uns ein bisschen darüber sprechen.
Ich glaube, ein sehr aktuelles Beispiel ist sicher die Discounter. Das ist ja auch eine Serie, die sehr eingeschlagen hat, würde ich sagen, wo viele gesagt haben, wow, das ist wirklich mal irgendwie was Neues, weil das Setting eben in einem Discounter, in einem Supermarkt stattfindet und es das so vielleicht noch nicht so präsent gegeben hat. Und ich glaube, beim Discounter kommt halt nochmal dazu, dass halt viele den einfach vom Einkaufen auch kennen. Das heißt, man ist immer sehr nah an der Lebensrealität von den Menschen, sei das jetzt eben einerseits aus der Arbeitsperspektive und da dann nochmal dazu aus der Einkaufsperspektive sozusagen. Ich glaube, was bei die Discounter nochmal reinspielt, ist irgendwie, dass es diese Romantisierung vom Arbeitsplatz da wirklich wenig gibt. Also ich glaube, vielen Jobs kann man vielleicht ein bisschen was abgewinnen und da denken viele, das ist irgendwie ein Arbeitsplatz, der wenig Freude bereitet oft irgendwie, weil die Arbeitszeiten sind irgendwie sehr fix vorgegeben. Da gibt es kein Homeoffice, keine Benefits oder so. Also das ist wirklich so ein Job, wo viele sagen, ja, da arbeiten vielleicht Leute übergangsmäßig, also so wird es ein bisschen dargestellt bei den jungen Leuten, die dort sind, wo man sagt, die gehen dann vielleicht noch woanders hin, aber für viele ist das dann auch irgendwie was, wo sie das Gefühl haben, sie stecken ein bisschen fest in diesem Job.
Aber ist das nicht bei allen, über die wir jetzt gesprochen haben, da wieder der Arbeitsplatz oder der Job irgendwie ist jetzt nicht Sinnstiftendes dargestellt, sondern so ein Übel und man ist halt mit irgendwelchen Leuten, wie du das beschrieben hast, zusammengewürfelt?
Ja, zum Teil auf jeden Fall. Ich glaube, was halt dazu kommt bei The Office ist dann, dass man dort sich irgendwie das Gefühl bei manchen vermittelt wird, man ist da ein bisschen zusammen drinnen. Ich meine, es ist vielleicht bei den Discounter auch, dass man sagt, okay, man wird irgendwie als Team geeint, weil man diesen Arbeitsplatz hat, an dem man feststeckt und über den man sich beklagt, genauso wie über eben einen Vorgesetzten, der seine Arbeit vielleicht nicht so macht, wie man das gern hätte.
Wo siehst du denn die Unterschiede zwischen Stromberg und The Office, also die Chefs in den Serien?
Ich glaube, die sind sehr ähnlich, oder?
Stromberg gilt ja als Mutter der deutschen Workplace-Serien. Es wird auch jetzt ein Remake geben, witzigerweise einen Film, der soll im Herbst kommen, wird von RTL Plus produziert. Und da ist es schon so, dass, also auch so wie du sagst, Michael, der Arbeitsplatz ist kein Wohlfühlplatz. Und insofern, das eint wohl all diese Workplace-Serien. Es ist eigentlich immer schwierig und es ist immer nicht so gut. Am ehesten vielleicht noch tatsächlich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass die Mitarbeitenden irgendwie sich noch finden können irgendwo, aber in Wahrheit ist es das auch nicht. Und bei Stromberg ist genauso wie bei The Office natürlich, dass auch das Vorbild ist, unverkennbar. Da gibt es eben diesen Chef, der von nichts eine Ahnung hat und völlig arrogant und überheblich und sonst irgendwas ist, aber in Wahrheit eigentlich ein Volldepp. Ja. Ich darf bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass es da ein Vorbild gab in frühen Zeiten des Fernsehens. Frühe Zeiten des Fernsehens ist übertrieben, aber in prähistorischen Zeiten des Fernsehens, wo ich noch geschaut habe oder wo ich schon geschaut habe. Und zwar hieß diese Serie Büro, Büro. Das ist eine legendäre Serie von Reinhard Schwabinitzky. Ich behaupte heute, dass es die beste Serie ist, die Reinhard Schwabinitzky jemals gemacht hat. Das ist jetzt böse, weil er hat ja noch sehr viel danach gemacht. Da war er noch recht jung. Aber Büro, Büro war tatsächlich legendär, weil es ging eben auch um so eine Bürosituation. Diese Firma, das war die Lurza AG und die haben Turngeräte hergestellt. Ja? Und im Büro war das sozusagen das Office, das das verwaltet hat. Und da hat natürlich auch jede Klischeefigur gegeben. Den Chef hast du nie gesehen, der war nie da. Dann hat es die weibliche Schreibkraft gegeben, die so ein bisschen punkig und flapsig und grantig war. Das war die Elfie Eschke, die damals, glaube ich, mit dem Schwabinitzky noch nicht verheiratet war. Aber ich kann sie jetzt nicht so genau sagen. Dann gab es den, wie haben die anderen geheißen, Brockstedt und Thieme und so. Irgendwie, es waren lauter Mitarbeiter und die waren, und ich würde sagen wirklich, also in jeder Workplace-Serie, die wir bisher besprochen haben, sind diese Typen drinnen. Ja? Also der Zurückgezogene, der Komplexler, der Choleriker, eben die redundante Sekretärin, lauter Stereotype natürlich, mit denen man heute wahrscheinlich gewisse Probleme hätte. Aber Büro, Büro war legendär und super lustig. Und bitte, wenn irgendjemand Gelegenheit hat, man kann das auf YouTube, kann man Szenen sehen, es ist super, super lustig.
Apropos Sekretärin, da fällt mir doch auch noch eine österreichische Kultserie am Arbeitsplatz ein, MA2412. Hast du das geschaut, Annika?
Nicht wirklich, muss ich zugeben. Das war, glaube ich, nicht so meine Zeit.
Ja, meine Zeit war es schon, aber ich habe es auch nicht geschaut, weil ich es nicht mochte, ehrlich gesagt.
Ich habe so eine Hassliebe auch zu dieser Serie, weil ich das schon, die satirische Darstellung von Ämtern irgendwie da ganz gut finde und auch die überzeichneten Charaktere. Und die Titelgeilheit der Österreicher, dass man den Ingenieur Breitfuß da so nennt.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Das kann man im Nachhinein schon irgendwo nachvollziehen. Mir war es zu viel Holzhammer.
Eine Spur, ja, subtil zu sehr war das nicht, ja. Ja.
Kann man so sagen, ja. Aber nicht immer wird der Trott des Arbeitsalltags humoristisch dargestellt. Es gibt auch ernste Workplace-Geschichten. Aktuellstes Beispiel ist Severance. Annika, was gibt es dazu zu sagen?
Ja, ich habe ja mit Spannung auf die zweite Staffel gewartet. Die hat ja auch ein bisschen auf sich warten lassen. Also wir waren ja 3 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Staffel jetzt. Das Thema ist eben auch Arbeitsplatz, aber ganz anders. Es ist einfach so, dass der Arbeitsplatz da fast schon ein Horrorfilm-Setting angenommen hat. Also es ist ein sehr unbehagliches, sehr düsteres Setting, was da ausgestrahlt wird. Und der Arbeitsplatz ist eigentlich ein Ort, wo man gar nicht mehr so richtig weiß, was dort passiert oder die Figuren. Also man wird ja so langsam herangeführt. Also man weiß dann irgendwie so wenig wie die Personen selber, die da vor Ort sind. Was da wahrscheinlich nochmal mit rein spielt, ist, dass der Arbeitsplatz, also dass da nochmal die Produktivität davon ausgeht, dass die Leute gar nicht wissen, was sie machen. Und das ist was man irgendwie im Arbeitskontext vielleicht manchmal auch das Gefühl hat, gerade bei Bürojobs, die sind so abstrakt. Also man hat jetzt nicht am Ende ein Produkt, das da irgendwie dabei rausschaut, sondern man arbeitet irgendwie auf so einem Bildschirm. Es ist irgendwie wenig menschliche Interaktion manchmal da, wenn irgendwie alle so abgekapselt in ihrer Bürozelle sitzen. Es hat auch ein bisschen so einen Retro-Vibe, was die elektronischen Geräte angeht. Also man hat so das Gefühl, das ist irgendwie einerseits irgendwie was sehr Modernes und gleichzeitig auch irgendwie ein sehr altes Bild von dieser Büroarbeit. Und es wird irgendwie sehr, ja, also so, man weiß gar nicht, worum es geht. Und das löst ja ein Unbehagen aus. Und was aber da nochmal auf die Spitze getrieben wurde, ist ja dieser Gedanke von der Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Also das kann man, glaube ich, schon sagen, ohne zu spoilern. Die Teilnehmenden oder die Arbeitenden haben sich ja so eine Operation unterzogen, dass ihr Gedächtnis geteilt ist. Das heißt, sie können sich in der Arbeit nicht an ihr Privatleben erinnern und dann aber außerhalb der Arbeit, also in der Freizeit, einfach nicht an das Berufliche. Jetzt könnte man denken, ah, das ist ja super entspannt. Also du kannst da wirklich vollkommen getrennt beides haben. Auf der anderen Seite ist das Fazit ja, dass dann eine Person immer in der Arbeit ist sozusagen. Und das ist dann irgendwie der Horror, der daraus entsteht.
Aber ist die Serie auch deswegen so beunruhigend für uns, weil wir selber in so einer Situation sind? Weil da wird ja die, eben diese Anonymität und diese Isolation und so, wie du gesagt hast, zum Schluss, also man weiß überhaupt nicht mehr, was man eigentlich macht und wo man produziert. Und wenn wir uns jetzt selber hernehmen, ja, also wir drei, die wir hier sitzen, ja, man sagt ja, wir wissen, wir machen ein Medium, wir arbeiten damit, aber wissen wir was, was die KI, wissen wir was die Datenauswertung, wissen wir was Google mit unseren Daten macht? Wir wissen es ja auch nicht letzthin, oder? Sind wir schon in Severance?
Also
im Horror von Severance?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist ja auch das, was so Anklang gefunden hat, dass es so ein bisschen auf dieses ganze Corporate America auch anspielt. Also irgendwie diese ganzen großen Konzerne, die irgendwie wollen, dass man endlos lange in der Arbeit bleibt. Also ja, lange Zeit hat man versucht zu sagen, der Job ist jetzt ein Spielplatz und man rutscht da ins Bürogebäude hinein und man soll da ganz viel Freude empfinden. Jetzt gerade sagen ja viele Leute, sie wollen vielleicht genau das Gegenteil, diese Trennung. Jetzt sieht man, dass die aber in so einer Extremform auch wieder problematisch, sage ich mal, sein kann und dass die Arbeit eigentlich in sehr viele Bereiche eindringt mittlerweile.
Also das heißt, jetzt soll ich wieder heimgehen oder wie? Also jetzt soll der Arbeitsplatz in der Realität, weil das war ja irgendwo mal die Zeit, wo man gesagt hat, also Google und so weiter fort, die haben Arbeitsplätze gemacht, wo du nicht mehr heimgehen wolltest, oder? Das war doch so. Und jetzt würden sie wieder ungemütlich, die Workplaces?
Das könnte man natürlich jetzt einerseits so interpretieren, also dass es irgendwo diesen Wunsch gibt von dieser Trennung. Ich glaube, in der Serie zeigt sich ja dann, dass das auch nicht so richtig der Fall ist. Also man sieht ja dann, dass das immer noch irgendwie miteinander verschmolzen ist und dass das dann gar nicht so richtig funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, was man da natürlich gut sieht, ist, dass aber die Produktivität, die man erbringen soll, eigentlich immer noch gefordert ist. Also ob man jetzt mit Spaß ins Büro rutscht oder ob man irgendwie sagt, man hat das ein bisschen aufgetrennter. Im Endeffekt zeigt sich halt ganz gut, dass die Produktivität das ist, was immer noch im Vordergrund steht. Das heißt, es wird irgendwie immer noch der Mensch zum Teil entmenschlicht dann in der Serie fast schon, dass man sieht, dass man eigentlich trotzdem liefern soll, produzieren soll, also dass diese Effizienz irgendwie ableistet. Und das ist ja das, was da ist, auch wenn der Arbeitsplatz, also ob der jetzt super toll bunt ist oder ob er irgendwie sehr karg gehalten ist, am Ende des Tages zählt halt das Ergebnis in diesem Setting.
Severance hat sehr viele Fragen in uns ausgelöst, weswegen wir eine eigene Folge gemacht haben, nämlich mit dem großartigen Filmwissenschaftler Raed Koloki, der uns vieles erklärt hat aus dieser Serie.
Ja, der war wirklich in einem Rabbit Hole drinnen und hat auch die Namen der Protagonisten interpretiert. Also große Empfehlung, liebe Hörerinnen und Hörer, checkt aus, was wir da mit ihm besprochen haben. Ja, und zum Thema Produktivität fällt mir doch ein, die Serie aus dem Jahr 2023, The Consultant, in der Christoph Waltz einen mysteriösen Berater spielt, der die Leitung einer Mobile Games Firma übernimmt und dort Angst und Schrecken verbreitet. Im echten Leben gibt es ja das Klischee, dass da auch die Consultants, Unternehmensberater ein bisschen zumindest Unsicherheit in der Belegschaft verbreiten. Man denkt sofort an Personalabbau. Inwiefern ist die Serie komplett überzeichnet oder doch ein bisschen realistisch, Annika?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich, wie du sagst, beides. Also es ist eine sehr überspitzte Darstellung von einem Szenario, das aber doch durchaus so in Unternehmen wahrscheinlich zu finden ist. Also ich glaube, immer wenn die Zeiten nicht so gut sind und die Unternehmensberatungen einkehren, dann hat man als Beschäftigter wahrscheinlich das Gefühl, irgendwas läuft nicht so gut oder da kommt irgendwie eine Umstrukturierung, da kommt irgendwie was Neues auf das Unternehmen zu. Da ist es natürlich eine sehr, sehr überspitzte Darstellung, wie in vielen Serien dieses Beraters, der da reingeht, der irgendwie eine sehr, auch irgendwie ein Unbehagen auslöst, eben so in diese Horror-Thriller-Richtung geht.
Ja, und der ist ja fast sadistisch und macht da so seine bösartigen Spielchen mit den Mitarbeitern.
Das ist aber natürlich zum Teil auch ein bisschen aus der Realität schon auch genommen. Also dieser, wo er ja reinkommt und sagt, ab jetzt gibt es kein Homeoffice mehr. Jeder, der nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt da ist, kann gleich vor der Tür stehen bleiben. Also sowas hat man schon ein bisschen auch gesehen im Silicon Valley, zum Teil, als da ja wieder umgestellt wurde. Mhm. Also viele Unternehmen, große Konzerne haben ja das Ende des Homeoffice ausgerufen und gesagt, ihr kommt jetzt alle wieder rein. Also das ist gar nicht so weit ab von der Realität wahrscheinlich.
Wow, da möchte man nicht sein. Der Consultant kann man, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen.
Ja, ist ein bisschen das Ende enttäuscht, sagen wir mal so.
Ja, finde ich. Währenddessen hat es Längen, um es mal so zu formulieren. Ja, ein bisschen zu verschlungen, das Ganze. Ja. Eine absolute Empfehlung in Sachen ernsthafte Workplace-Serien ist Enlightened. Ich habe das auch in diesem Podcast immer wieder erwähnt. Wann immer wir über Workplace-Serien sprechen, dann kommt man um diese Serie nicht herum. Enlightened ist einfach großartig. Das ist eine Serie von Mike White. Alle, die The White Lotus gesehen haben oder sehen, wissen, wer das ist. Der Erfinder, der in The White Lotus keine Rolle spielt, aber in Enlightened spielt er selber mit. Und da geht es um einen riesen Kosmetikkonzern, wo eine Managerin quasi einen Zusammenbruch hat, einen Nervenzusammenbruch, und sie macht ein Yoga-Retreat oder sonstige Rückführung sozusagen, um ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden, und kehrt dann nach dieser Pause, nach diesem Break zurück ins Unternehmen und wird natürlich nicht in der obersten Chefetage dort zurückkommen, sondern eben ganz, ganz unten, also auch räumlich ist sie dann im Keller angesiedelt. Bei den absoluten Losern, das sind dann eben diese anonymisierten Büromitarbeiterinnen, die, ich weiß nicht, für IT oder sonst irgendwas zuständig sind und überhaupt kein Interesse daran haben, was oben passiert, und die Distanz ist riesig. Und wir sehen eben dann diese Schere, die sich dann auftut. Ja, also was passiert da unten, was passiert oben, und den Schluss verrate ich jetzt nicht, aber es ist großartig. Man kann nicht sagen, dass das eine ernsthafte Workplace-Serie ist. Es ist einfach so ein treffsicherer Blick auf die Arbeitswelt, und der ist wirklich sehr böse und sehr bissig. Die Hauptrolle spielt Laura Dern, was auch noch einmal großartig ist. Sie macht es hervorragend und hat einige Staffeln, ist von HBO. Das heißt, man wird sie streamen können, wenn man will. Und auch das ist ein Tipp für den Sommer. Wer da reinschauen möchte, wird unbedingt glücklich werden. Enlightened. Enlightened werden.
Also du hast jetzt gesagt, bissig und böse. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, dann gibt es die Horrorvorstellungen über den Arbeitsplatz oder der Arbeitsplatz wird durch den Kakao gezogen. Also eigentlich alles recht negativ. Liebe Annika, gibt es auch denn irgendwelche positiven Serienbeispiele aus der Arbeitswelt?
Ja, ich habe gerade schon vorher gesagt, dass eben Abbott Elementary für mich so ein Beispiel ist, was auch in diesem Stil gedreht ist, aber wo einfach...
Im Mockumentary-Stil.
Genau, wo dann gezeigt wird, wie die Lehrkräfte aber versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Also die sitzen ja in einem School District, das irgendwie wenig Geld hat, wo die Ressourcen knapp sind. Und man sieht aber dann, dass die Lehrkräfte alle trotzdem probieren, das Beste rauszuholen. Ich meine, was da spannend ist, ist vielleicht auch ein bisschen der Generationenkonflikt, der da reinspielt. Also wir begleiten eine junge Lehrerin, die gerade frisch in den Beruf einsteigt und wo dann vielleicht manchmal alteingesessene KollegInnen sagen, ja, wir haben das immer schon so gemacht, und da sich ein bisschen dagegen sträuben. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was für viele spannend ist beim Zuschauen. Es ist natürlich auch super, super witzig, die Darstellung. Es passieren auch immer noch Ereignisse, die irgendwie ein bisschen absurd sind, die einfach humoristisch dargestellt und überspitzt sind. Aber ich glaube, das ist sicher ein Beispiel dafür, wo man sieht, dass die Arbeit sehr sinnhaftig ist. Also am Ende des Tages gehen viele mit der Schulglocke nach draußen und wissen, sie haben da irgendwie was geschafft. Also das ist sicher ein positives Beispiel.
Mir fällt in dem Zusammenhang auch The Wire ein, ja, wo es in einer Staffel einen Handlungsstrang gibt, wo es eben auch um einen Lehrer geht, der in dieser Baltimore-Drogenszene sich bemüht, Schüler und Schülerinnen auf eine sinnvolle Bahn zu bringen. Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr berührend gemacht wird. Oder auch, ich glaube, in der 5. Staffel von The Wire, da geht es um die Gemeinde, und das ist aber schon wieder negativ. Also insofern.
Aber Abbott Elementary ist ja auch interessant, weil es zwar lustig ist, ja, aber auch ganz viele Diskussionen aufmacht, nämlich über das Bildungssystem in den USA und auch Race-Fragen, weil das sind hauptsächlich People of Color in dieser Schule, und ist aber nicht mit dem Zeigefinger irgendwie unterwegs, sondern eben recht lustig. Also finde ich auch ein gutes Beispiel.
Stimmt, ja. Was mir dann noch eingefallen ist, sind eigentlich so, also es ist jetzt nicht im Mockumentary-Style, aber auch als Workplace-Sitcom gab es ja auch Anfang der 2000er gleich recht viel so in Richtung Scrubs oder alles, was so ein bisschen das Gesundheitssystem auch gezeigt hat. Also so, da gab es ja recht viel Emergency, Room etc.
Also ich Grey's Anatomy.
Habe jetzt nicht alles verfolgt, aber das ist, glaube ich, schon auch ein Ort, wo man gesehen hat, das ist eine sehr sinnhafte Tätigkeit, wo Leute sich ein bisschen vielleicht auch aufopfern, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das haben eigentlich die Serien alle gemeinsam, dass da eigentlich sehr klar erkenntlich ist, was der Purpose, der irgendwie so oft in der Arbeitswelt zitiert wird, was der ist. Und der steht da einfach, also der ist unverkennbar sozusagen, im Gegensatz zu der Büroarbeit, die irgendwie ein bisschen abstrakt ist und wo man dann eben denkt, man sitzt vielleicht auch in so einem Bullshit-Job.
Das ist aber schon gemein eigentlich auch, ja, also dass die Büroleute eigentlich als diejenigen verunglimpft werden, die sinnlose Arbeit machen.
Wir quasi. Und
dann da, ja, ja, genau. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Gibt es eine Workplace-Serie, die in eurem Arbeitsalltag irgendwann eine Bedeutung hatte oder euch in irgendeiner Situation geholfen hat? Ich mache das jetzt so wie Don Draper beispielsweise in Mad Men, noch eine Serie. Wer die noch nicht gesehen hat und sich für Workplace-Serien interessiert, muss sie gesehen haben.
Es geht um die Werbebranche in den 60er Jahren in den USA.
Genau, ja. Bei mir war das ja so, dass das Büro war, aber eher in die Richtung, wo ich nicht landen möchte, aber doch gelandet bin.
Bist du die Cholerikerin oder die Komplexlerin?
Ich glaube, die Komplexlerin. Und oder die Cholerikerin, weiß ich nicht.
Beides.
Beides.
Nein.
Die cholerische Komplexerin oder die komplexhafte Cholerikerin.
Das kannst du zumindest gut verstecken.
Ja.
Hätte ich dich noch nicht so erlebt.
Okay, also Don Draper, Mad Men. Michael, wie schaut es bei dir aus? Was ist die Workplace-Serie, die in deinem Leben eine Bedeutung hatte oder hat?
Ich meine, weil du gerade Mad Men gesagt hast, muss ich sagen, für mich hat das schon Eindruck hinterlassen. Es war irgendwie was, wo so eine Welt dargestellt wurde, in der irgendwie ja der Kreativität freien Lauf gelassen wird, wo irgendwie viel passiert. Und ich glaube, für mich war das schon was, wo ich mir dachte, ah, ich will vielleicht auch in diesem Bereich irgendwie tätig sein. Ich meine, es war, als ich studiert habe, generell so ein großes Thema, dass alle irgendwie gesagt haben, sie wollen was mit Medien machen. Und deswegen, das war schon der Spirit auch. Aber ich glaube, für mich war das schon auch was, wo ich mir dachte, ah, das schaut irgendwie aus wie was, was mich interessieren könnte.
Cool. Michael, welche Serie hat dich inspiriert? Afterlife. Nein, aber zu Afterlife muss man schon auch was sagen, ja. Also weil
ja,
Afterlife war ja, also auch die Darstellung, das wäre vielleicht auch mal eine eigene Folge. Die Darstellung von Journalismus in Serien ist ja ein eigenes Kapitel. Und Afterlife ist eben die Serie mit Ricky Gervais aus The Office, wie wir schon gesagt haben, wo er einen Journalisten spielt in einem Lokalmagazin. Und dieses Lokalmagazin ist total schräg, also es gibt kaum eine schrägere Redaktion und zeigt ein bisschen den journalistischen Alltag in einer richtig kleinen faden Kleinstadt, ja, wo eigentlich nichts passiert, außer eben halt Nebensächlichkeiten, an denen Ricky Gervais, der ja eben um seine Frau trauert, gerade in seinem Zynismus verzweifelt sozusagen. Sehr, sehr lustig. Noch ein Tipp, Afterlife.
Naja, zum Thema Journalismus kann man vielleicht noch anmerken, aber das hat mich jetzt nicht geprägt, aber die Darstellung von Journalismus in Sex and the City, Carrie Bradshaw, ist
ja, das stimmt.
Ein bisschen, Achtung, so ist nicht die Realität.
Ja,
ich
ja.
habe eine kleine Kolumne in einer Lokalzeitung und kann davon in New York leben und diesen Lifestyle führen.
Ja.
I wish.
Ja, genau. Davon träumen wir. Aber gut, jetzt eine andere Frage noch. Wer ist eure Serienmitarbeiterin, euer Serienmitarbeiter des Monats? Wir küren ihn jetzt oder sie.
Ja, ich mache den Start. Ich nehme Janine Teeks aus Abbott Elementary. Ich habe schon gesagt, das ist diese junge Lehrerin, die Hauptfigur, die da reinkommt, die so einen Spirit mitbringt, irgendwie alles umkrempeln möchte. Und die hat sich den Titel meiner Meinung nach sehr, sehr verdient. Also sie versucht wirklich das Beste aus den Ressourcen zu machen.
Meine ist Bubble aus Absolutely Fabulous. Das ist die Assistentin der Hauptdarstellerin Edina Monsoon. Die leitet eine PR-Agentur und hat eben diese Assistentin Bubble, die eher wie eine Performance-Künstlerin wirkt und nichts versteht, nichts tut, nur Blödsinn macht den ganzen Tag. Und Edina sagt zu ihr mal, you make doing nothing into an art form. Und das finde ich irgendwie ein schönes Zitat und vielleicht ein kleiner Reminder, dass man nicht alles so ernst nehmen darf. Und wenn man manchmal genervt ist vom Job, muss man sich denken, ach.
Ich mache jetzt meine Bubble.
Genau.
Ich gehe jetzt in
tut
meine
mir
Bubble.
Gar nichts.
Genau, ja, sehr gut. Ja. Ich habe mein Vorbild oder meine Serienmitarbeiter des Monats, um nicht zu sagen der Jahrzehnte, ist Peggy Olson. Und Peggy Olson war in Mad Men eine Lichtgestalt für mich. Ja. Und das ist bis heute irgendwo ein bisschen geblieben. Ja. Die eben irgendwo begonnen hat als kleines Irgendwas und hat sich aber dann wirklich, also ehrenhaft eigentlich auch, nach oben gearbeitet. Und daran glaube ich ja irgendwie, dass das möglich ist. Nein, ich weiß schon, bei Büro, ich bin die Naive eigentlich. Ja. Die Naive, cholerische Komplexere. Also das fand ich eine wirklich schöne und gut gezeichnete Figur, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ja. Was mir auch noch mal sehr gut gefallen hat, war, ich komme zurück zu Afterlife, da gab es Diane Morgan, nächster Serientipp, ist Kunk on Earth. Wer wirklich lachen will, ist Kunk on Earth auf Netflix. Eine großartige Serie und Diane Morgan spielt darin die, ich weiß nicht, ist sie Sales-Chefin oder Anzeigenbeauftragte oder sonst irgendwas, wahnsinnig nervig und aufdringlich, mischt sich überall ein, hat überall inkompetente Kommentare abzugeben und die ist sehr lustig und sehr anstrengend und ich glaube, sie könnte sich mit Peggy Olson als Gegenpart der Serienmitarbeiterin des Monats matchen.
Ah ja, schön.
Wir berichten, wie es ausgeht. Ja, okay, dann haben wir es erledigt. Dann haben wir es wieder geschafft. Feierabend machen wir jetzt, genau, Michael. Vielen Dank, liebe Annika.
Ja, danke für die Einladung.
Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, wovon wir ausgehen, freuen wir uns über eine knackige 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Florentina Ebner an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Ciao.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.